Schön, euch zu sehen. Seid willkommen zum Gottesdienst. Ich kriege das gar nicht richtig hier drauf. Ich bin kein Tablet-Mensch. Ich bin noch ein althergebrachter. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich mache das so rum. Okay, gut. So. Wir befinden uns ja zwischen Ostern und Pfingsten, oder? Bald ist Pfingsten. Ostern liegt hinter uns. Die ganze Geschichte mit Kreuzigung und so weiter. Nee, es geht schon. Danke, Gottfried. Das ist lieb. Und da hat mich auch wieder neu bewegt, einfach nochmal das Ganze zu lesen. Die Kreuzigung, das Sterben und Leiden von Jesus und dann die Zwischenzeit mit den Jüngern bis Pfingsten, die ist auch sehr berührend, gell? Unwahrscheinlich tief, dann die Worte Jesu. Und dann die erste Gemeinde, darum geht's mir heute. Ich lese Apostelgeschichte 2 ab 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und sie teilten alles miteinander. Vers 44. Kamen mit großer Einmütigkeit und Treue Tag für Tag im Tempel zusammen. 46. Trafen sich in den Häusern, um miteinander zu essen, zu feiern, das Mahl des Herrn. Und alles war geprägt von Freude und Herzlichkeit. Und der Herr rettete weitere Menschen, dass die Gemeinde immer größer wurde. Stark. Das war der Start. Und das war kurz nach Pfingsten, nach der Predigt von Petrus. Und als der Geist Gottes ausgegossen wurde und die Leute, die da alle zuhörten im Tempel, nicht so ganz wussten, was da passiert war. Und dann muss ihnen Petrus das erklären. Er erzählt ihnen nochmal deutlich die ganze Geschichte mit Jesus und ruft sie auf zur Umkehr, könnt ihr vorher lesen. Und dann spontan entschieden sich etwa 3000 Leute. Überlegt mal. Stark. Wenn uns das hier passieren würde in Stein, ne? Weiß ich nicht, was wir machen sollten. Und dann wurden die getauft. Ich habe noch nie eine Taufe mit 3000 Leuten erlebt. Ich weiß gar nicht, wie das funktionierte. Hab mir das so vorgestellt. Herr, das war ja gewaltig. Das war ein Zeugnis. Und dann kamen die jeden Tag zusammen im Tempel. Und das war der Start nach diesem Pfingsterlebnis. Der Start der Urgemeinde. Ihr kennt alle den Ausdruck Urgemeinde. Es gibt viele Leute, die sehnen sich zurück in die Zeit der Urgemeinde. Aber das ist leider eine Illusion. Jede Bewegung, jede Gemeinde hat ihre Zeit. Und die Urgemeinde ist eine ganz besondere Zeit gewesen. 3000 Leute. Wo kamen die her? Ich denke ganz einfach, diese 3000 Leute, später wuchs auf 5000, lesen wir, diese Leute waren die, die schon vorher die ganzen 3 Jahre Jesus zugehört haben, seine Wunder gesehen und seine vollmächtigen Predigten. Und diese Leute, die jetzt hier dieses Erlebnis hatten mit dem Geist Gottes, diese Leute hatten es begriffen. Aha, ach so, Jesus ist gestorben, auferstanden. Aha, das war nicht das Ende, sondern es geht weiter. Das ist der Start. Der Start in eine neue Gemeinschaft. Das haben die begriffen. Und da waren die voll mit dabei und haben sich voll da in diese Bewegung eingereiht und haben voll verstanden, jetzt geht's los. Hey, mein Leben hat einen neuen Sinn. Das Volk Israel hat eine Zukunft. Jesus hat etwas Gewaltiges geschaffen und was der Petrus und die Jünger verkündigen, das wird jetzt umgesetzt. Stark. Die Jünger und die Apostel, lesen wir in 43, 42, unterwiesen die Leute in der Lehre und sie hielten zusammen in Liebe, Hilfsbereitschaft, Mahl des Herrn und am Gebet. Also die Apostel waren voll beschäftigt. Jetzt mussten die Leute erstmal fest gegründet werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Leute zum Glauben kommen. Da ist am Anfang erstmal so ein bisschen die Sehnsucht da. Da ist ein Verlangen da. Und das lesen wir, dass das der Geist Gottes macht. Aber die ganze Breite, Höhe und Tiefe des Christseins, die ist noch lange nicht da. Die muss erst wachsen, die muss gedeihen. Wir erleben gerade in unserem Hauskreis, dass neue Leute dazukommen. Aus ganz verschiedenen Hintergründen. Jeder hat irgendwas mitgenommen, hat Sehnsucht bekommen, war offen. Die einen waren bei den Zeugen, die anderen waren bei den Neuapostolen, die dritten weiß ich. Und jetzt kommen die alle mit diesen Erfahrungen und Eindrücken zu uns. Wir haben alle Hände voll zu tun, sie zu lehren. Und ihnen zu sagen, hey Leute, jetzt müssen wir neu anfangen. Jetzt müssen wir auf die Grundlage der Bibel kommen. Vergesst das andere, was ihr bisher gehört und gesehen habt. Und setzt euer ganzes Vertrauen jetzt auf diesen Herrn und auf das, was er gemacht hat. So, lehren ist eine ganz große Aufgabe, ist eine ganz große Herausforderung und macht richtig Arbeit. Glaubt ihr das? Hä? Habt ihr schon mal Leute gelehrt? Hä? Ja, da kannst du was erleben. Hä? Ja, genau. Das ist interessant. Ja, und die Apostel waren voll beschäftigt. Am Anfang mussten sie auch noch praktische Dinge machen, lesen wir auch. Da haben sie noch Butterbrote geschmiert und Suppe ausgeteilt, ne? Bis sie erkannten, hey, das ist nicht unser Job. Da ist zu viel des Guten. Und die Gemeinde wuchs und eine große Liebe entstand unter ihnen, eine Hilfsbereitschaft. Hast du jeden lieb, der hier zur Gemeinde kommt, oder hast du Mühe mit irgendjemand? Es gibt's ja immer wieder, ne? Dass wir mal ein bisschen Stress haben oder irgendwas. Aber hier steht, dass die Liebe das Entscheidende war. Und das war auch das Zeugnis, was die anderen Leute im Tempel drumherum gesehen haben. Und dann trafen sie sich zum Essen, zum Abendmahl, zum Gebet. Gebet war bei ihnen auch ganz wichtig. Am Freitag, als ich hier zum Gebet kam, wir waren ganze drei Leute, dachte ich, hei, 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 was ist das für eine Gemeinde hier? Gebet ist nicht so wichtig hier, ne? Ich sage das mal ganz bewusst, Leute. Das ist jetzt nicht nur die letzte Erfahrung der letzten, vom letzten Freitag, sondern von der zurückliegenden Zeit. Gebet ist entscheidend wichtig. Die ganze Bibel zeigt uns, wie wichtig die Grundlage des Gebets als Gemeinde ist. Ich weiß nicht, wo ihr am Freitag wart, was ihr da macht, Sportschau oder irgendwas, keine Ahnung. Ich habe schon alles Mögliche erlebt, gerade bei den Männern. Gott ruft uns Männer besonders zum Gebet. Aber was mich getröstet hat, letzten Freitag war hier, als ich kam, da war dieser ganze Raum fast voll mit Menschen, die hier gebetet haben, auf den Knien. Ich konnte gar keine Stühle holen, weil das hätte gestört. Und ich habe mich gefreut und ich habe gewusst, das sind meine Landsleute aus Rumänien, wisst ihr das, die sich hier treffen. Leute, die aus Rumänien gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, und die hier wirklich einstehen in diesem Raum. Und ich dachte, wow, stark, was Gott macht. He? Er lässt den Raum nicht leer sein. Er lässt was geschehen. Und ich sah die Leute und ich weiß, wie die beten. Die beten nicht eine Stunde oder so, sondern als wir kamen, waren die schon dran. Und als wir gingen, waren die immer noch hier. Für die ist Zeit relativ. Bei uns muss das immer getaktet sein in Deutschland. Ne? Sehr wichtig, wisst ihr ja. Wir sind Zeitmenschen. Ne? Aber Gebet ist was Entscheidendes. Ich ermutige euch zum Gebet hiermit. Nehmt es ernst und prüft es am Freitag. Was ist dran? Und nehmt es auf euch. Egal, was es kostet. Ich muss auch hin und her fahren und so weiter und mich investieren. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Ja, sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar ihre Grundstücke und Besitz. Da sind wir noch gar nicht, ne? Ja, also, was investierst du in die Gemeinde? Siehst du Leute, die Not haben, die Probleme haben? Sind dir die wichtig? Seit ich Rentner bin und mehr Zeit habe, habe ich begriffen, wichtig ist, dass ich Menschen besuche, investiere, Gespräche führe, da bin. Und was auch wichtig ist, für Kinder und Enkel da zu sein. Ich finde es so fantastisch gut mit unseren Enkeln. Wir reisen ja viel rum zu den Kindern. Wir haben jetzt über 20 Enkel. Wir kriegen es kaum noch auf die Kette. Dauernd hat einer Geburtstag. Dauernd kriegen wir irgendwie eine Nachricht. Gestern einer teilte uns mit, der ist zurzeit auf Missionstour in Neuguinea und mit seiner Freundin sogar. Auf einem Missionsschiff, wo sie Leute also medizinisch und geistlich betreuen. Und da waren die in einer Bucht mit dem Schiff, wo es keinen Hafen gab. Da mussten sie die vielen Leute, die da warteten, mit so kleinen Booten hin und her bringen. Und da sahen wir, er schrieb uns, da musst du keine Angst vor Wasser und Schlamm haben. Sie waren bis hier im Wasser, um die Leute irgendwie in die Boote und wieder raus und reinzubringen. Und ich habe gedacht, wow, stark. Hey, das ist ein Zeugnis, ne? Keine Angst vor Haifischen, Piranhas, was weiß ich. Sondern es geht um mein Leben für den Herrn einzusetzen. Also das gefällt mir. Und unsere Enkel, das sind unsere Früchte. Meine Frau hat gerade erzählt, dann abends noch, wie der zur Welt kam. Hoppla hopp und so. Und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und der andere ist hier und der andere ist dort und der nächste da, in verschiedensten Ländern. Und das erfreut uns. Das ist Frucht. Von Lappland bis Neuguinea, irgendwie stark. Heute geht das mit dem Flugzeug alles ruckzuck, ne? Früher war das mühsamer. Aber bis an die Enden der Erde, hat Jesus gesagt. Ja? Das ist sein Auftrag für uns. Bis an die Enden der Erde. Da, wo ich herkomme, Elbenschwand ist ja eine Sackgasse, denke ich auch manchmal. Am Ende der Erde. Mein Vater hat immer gesagt, der kam ja vom Ruhrgebiet, Elbenschwand am Schwanz der Welt. Für ihn. Das ist mir geblieben. Aber auch diese Leute brauchen die Botschaft. Auch wenn es schwierig ist, herausfordernd. Das lege ich euch aufs Herz. Und wenn ich zurückblicke in die Zeit, die wir hier waren, wie viel Segen haben wir schon erlebt. Auch in der Zeit, ich bin ja auch als Missionar dahergekommen. Und da ist auch viel passiert. Und wenn ich zurückblicke, denke ich manchmal, wow, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen, junge Leute. Und missionieren bis nach Japan und was weiß ich. Manchmal staune ich. Afrika, was weiß ich. Hey, und ich bin dankbar. Dankbar, was Gott getan hat. So, die trafen sich und die Gemeinde wurde immer größer. Und sie hatten eine wunderbare Zeit. Herrlich. Und ein paar Kapitel weiter, nicht lange danach, kommt etwas, was auch zur Gemeinde und zur Erweckung gehört. Wer wünscht sich nicht Erweckung? Ehrlich. Jeder wünscht sich Erweckung. Aber wisst ihr, was Erweckung bedeutet? Treue, Verlässlichkeit und dann kommt auch Verfolgung. Das gehört zur Erweckung. Viele vergessen es. Die denken, da ist so Halligalli so. Das läuft immer so weiter. Nein, es gehört auch Verfolgung. In Kapitel 8 lesen wir von Stephanus. Ihr kennt die Geschichte alle, wo er da den Leuten predigt, sein Zeugnis abgibt und in dem Tempel und sich verantworten muss. Und da erregt er nochmal diese ganzen Priester und Hohenpriester und all die Gelehrten, die Theologen. Und das Ende ist, dass sie ihn steinigen. Und dann lesen wir, von da an gab es eine Verfolgung und die Gemeinde musste in Jerusalem verlassen. Bist du bereit, dein Land, dein Dorf zu verlassen, dein Besitz, dein Haus, was weiß ich, um Jesu willen? Was ist es dir wert? Und wenn wir das lesen, von dieser ersten Gemeinde und begriffen haben, da merken wir auch, aha, Jesu Wort. Was hat Jesus gesagt? Ihr sollt nicht in Jerusalem bleiben und da ein Riesending machen im Tempel, sondern ihr sollt diese Botschaft bis ans Ende der Welt bringen. Bis ans Ende der Welt. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört von jemand, ein Russlanddeutscher, das hat uns stark beeindruckt. Der hat erzählt, hier in einer Gemeinde in Lörrach war er. Er wurde als Russlanddeutscher, da wurden die bestraft, die Deutschen zur Sowjetzeit, du weißt es. Da wurden die nach Sibirien geschickt, ne? Zur Strafe, die Deutschen, ne? Die mussten immer noch wegen den Nazis, ihr wisst schon. Und dieser Mann wurde nach Sibirien geschickt, am Baikalsee und darüber hinaus. Und das waren harte knallharte Ausbildung im Militär. Aber was hat dieser Mann begriffen? Er hat dort gesehen, in Sibirien gibt es einen Haufen Leute, ganz verstreut, die haben die Botschaft Jesu noch nicht gehört. Und da wurde ihm klar, das ist mein Auftrag. Wenn die Militärzeit vorbei ist, dann gehe ich dahin und missioniere. Ich kann Russisch, ich kann Deutsch, ich habe Erfahrung, ich habe Kälte, Wärme, macht mir nichts, ich bin stabil. Und jetzt missioniert er da. Müsst ihr euch vorstellen. Genau. Ja, genau. Er hat alle, er überwindet alle bis heute. Übrigens hat er einen schweren Unfall gehabt, weil ein Betrunkener ihn mit seinem LKW gerammt hat und ihn außer Gefecht gesetzt dort in der Wildnis, in der Einödnis. Aber Gott hat ihn gerettet. Ergreifende Geschichte. Bis ans Ende der Welt. Und das gehört dazu. Verfolgung, ihr Lieben. Nehmt es ernst. Es ist, die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Und dadurch wächst die Gemeinde. Gottes Reich hat Priorität. Nicht das, was ich hier auf der Erde habe, besitze. Manches muss ich loslassen, durch manches muss ich hindurch. Und manchmal komme ich auch an Grenzen in meinem Leben. Ja. Letzte Woche waren wir in einem Männerkreis zusammen, wo wir uns schon über 20 Jahre treffen. Und jetzt sind die alle so zwischen 70 und 80. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, wie es ihm geht. Der eine hat schon seine Frau verloren, der nächste dies und jenes. Und der übernächste weiß nicht, wie lange er noch lebt. Herzinfarkte, alles Mögliche, Parkinson. Das sind Herausforderungen. Und da merken wir, nicht unsere Gesundheit, nicht das, was wir erreicht haben. Alle haben ein Haus, sind Ingenieure und so weiter, haben eine große Karriere vielleicht gemacht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, am Ende meines Lebens, wie stehe ich zu meinem Gott? Was bin ich bereit, bis zum Schluss durchzuhalten und aufzugeben? Und weiter Zeugnis zu sein, trotz all der Wirren und der ganzen Geschichten. Gottes Reich hat Priorität. Und wir sehen deutlich, dass wir auch in einer Zeit leben, die uns herausfordert. Da müsst ihr nicht unbedingt so viel Nachrichten gucken. Gestern kam wieder massiv, was alles läuft, Israel und so. Ihr wisst schon, dass einem wirklich Angst und Bang werden könnte. Die ganze Welt ist dabei, Israel zu verurteilen. Man hat den Eindruck, die sind die Aggressoren. Und die anderen sind die Opfer. Ne? Die Lüge des Satans, alles wird verdreht. Wir spüren das deutlich. Und wir gehören mit diesem Volk zusammen. Wäre diese erste Gemeinde nicht entstanden, wären diese ersten Christen nicht treu gewesen, wären wir nicht hier. Ist euch das bewusst? Wir sind die Nachfolger dieser Urgemeinde, die alles gegeben hat. Ich will euch das in Erinnerung rufen. Jesus hat deutlich gesagt, von den Juden kommt das Heil, ne? Erinnert euch daran. Und das Verhältnis zu ihnen ist ganz wichtig. Darauf liegt ein Segen. Und das Interessante ist, dass wir jetzt am Ende der Zeiten wieder zusammenkommen. Jesus hat klare Zeichen gegeben. Da ist die Gemeinde begonnen in Jerusalem und da wird er wiederkommen, wenn er zurückkommt, unser Herr. Stimmt's? Jawohl. Das ist das A und das O. Und wir sehen die Zeichen. Und sie sind herausfordernd. Die Leute um uns herum wollen diese Botschaft nicht mehr hören. Diese Leute in Deutschland sind satt, der Wohlstand hat sie träge und satt gemacht. Das weiß jeder, der die ganzen Jahrzehnte erlebt hat, wie ich, nach dem Krieg bis jetzt. Und wo wir denken manchmal, meine Güte, ja, was wird noch kommen? Was wird geschehen? Was wird sich verändern? Und wir sehen deutlich, also ich sage es euch ehrlich, die Zeit der Kirchen hier in Deutschland geht vorbei, die ist zu Ende. Jedes Jahr Hunderttausende verlassen diesen Vereine, aber im Grunde haben diese Leute gar keine Beziehung zu Jesus bekommen. Die sind nur aus irgendwelchen Gründen da als Mitläufer gewesen. Ja. Und diese Leute zu missionieren, das ist das Schwierigste, was es gibt, denke ich. Als wie Leute, die noch nie was von Jesus gehört haben. Ne? Ja, wenn man ihnen sagen muss, du bist ein Scheinchrist. Gestern habe ich es meinen Enkeln erklärt, abends habe ich eine Missionsgeschichte erzählt, beim Abendessen. Und dann habe ich ihnen erzählt, sie sind ja in der Schule dort, Tegernau und so, und erleben da Verschiedenes mit an verschiedenen Festlichkeiten. Da habe ich ihnen gesagt, das ist alles Scheinchristentum. Die Leute haben meistens 4 Scheine im Wiesental vor allen Dingen. Taufschein, ein Konfischein, ein Trauschein, dann den letzten, den kriegen die Angehörigen, ne? Können ihn in die Tasche stecken, da bevor der Deckel zuklappt. Habe ich alles zur Genüge erlebt, gucke ich mir immer wieder an. Das ist Scheinchristentum. Das ist nicht das, wovon die Bibel redet. Das ist nicht das, was entscheidend ist. Sondern das hat einen Preis, Jesus nachzufolgen. Bist du bereit? Bin ich bereit? Deshalb geht die Zeit der Kirchen zu Ende. Könnt ihr übrigens nachlesen in Römer 11, ab Vers 25. Erklärt Paulus das ganz deutlich. Wenn Israel wieder in sein Land kommt, geht die Zeit der Kirchen zu Ende. Und wer so ein bisschen in die Kirchengeschichte blickt, der kann das nachverfolgen über die Jahrtausende. Da, wo einmal das Zentrum des Christentums war, wir haben es letzte Mal gehört, in der Türkei, ne? Der Missionar war hier, der Helmut, der hat uns erzählt von der Türkei, wer da war. Da herrscht jetzt der Islam. Und die Christen sind eine kleine Minderheit und müssen und leben in der Verfolgung und sind bedrängt. Er selber hat ja auch erzählt, als Missionar ausgewiesen. Ne? Also, das ist die Realität. Und damit müssen wir leben. Und dem müssen wir uns auch stellen. Und deshalb wünsche ich euch auch, dass ihr mit ganzem Herzen dabei seid. Und vor allen Dingen, dass wir Jesu Gebote halten. Das ist mir auch so wichtig. Dass wir begreifen, worum geht es, Jesus? In Johannes 14 sagt er zweimal, haltet meine Gebote. Und tut das, was ich euch lehre. Diese Leute hier, die haben es begriffen. In dieser ersten Gemeinde. Bei denen hat es wirklich eingeschlagen. Und sie haben gesagt, ja, wir wollen nach den Geboten Jesu leben, damit, wenn Jesus wiederkommt, er sagen kann, jawohl, ihr wart treu gewesen. Auf euch war Verlass. Egal, was passiert ist. Und damit möchte ich euch ermutigen. Haltet meine Gebote. Die Leute sagen immer, jo, mach ich doch. Und dann sage ich ihnen immer, nein. Die meisten leben nach dem Pipi-Langstrumpf-System. Kennt ihr das? Pippi Langstrumpf kennt jeder von euch. Was sagt die Pippi hauptsächlich? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Das ist das Problem. Die meisten Leute machen den Glauben, wie er ihnen gefällt. Jeder nach seiner Fasson selig. Wer hat das gesagt? der preußische König, der mit den Philosophen, ne? Philosophien, ne? Was du gesagt hast, ja, lebte. Und das Ende von Preußen wissen wir alle. Ja, okay. Lasst uns die Gebote von Jesus halten, treu sein. Und lasst uns darauf vorbereiten, dass auch wir noch einiges erleben werden. Die Corona-Krise war für mich so ein bisschen, so mal so ein Einschnitt. Da hat man deutlich gesehen, wie die Reihen sich gelichtet haben. Seien wir ehrlich, gell? Da hatten die Leute Angst um ihr kleines Leben. Ja. Aber darum geht's nicht. Es geht um die Nachfolge Jesu. Und da muss ich alles zurückstellen. Und Jesus hat gesagt, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Gell? Aber wer sein Leben um meinetwillen aufgibt, der gewinnt. Ein gutes Wort. Mit diesem Wort möchte ich euch ermutigen, möchte ich euch weiter, lehren, dass ihr dranbleibt, nicht abweicht, was auch kommt. In all den verrückten Dingen. Und die kommen noch. Deshalb brauchen wir auch die Gemeinschaft und brauchen wir das Vorbild der ersten Gemeinde in diesem Ort, in dieser Gegend. Wollt ihr dazugehören mit all den Konsequenzen? Das ist meine Frage. Amen.